Heute spreche ich mit Christian B. Schmidt, Mitgründer der Berliner Agentur Digital Effects. Vor ein paar Jahren stand Christian mit seiner Marketingagentur vor dem Aus. Aber statt zu paralysieren, skizzierte er eine nachhaltige Content-Strategie und launchte einen Podcast. Täglich produzierte und veröffentlichte er Content und baute innerhalb eines Jahres einen riesigen Content-Schatz auf, der ihm schon kurzfristig Aufträge in sechsstelliger Höhe einbrachte. Wenn du erfahren möchtest, mit welcher Strategie Christian seine Agentur rettete und wie er heute mit Content Repurposing neue Kanäle mit altem Content erschließt, dann solltest du bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch diese Folge von HubSpots The Digital Help Desk. Herzlich willkommen im virtuellen Studio von The Digital Help Desk. Heute mit Christian B. Schmidt. Hi, Christian.
Servus.
Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Christian sitzt, zumindest die Leute, die jetzt über den Podcast reinkommen, ihr könnt es nicht sehen. Ich finde, Christian sieht aus, als würde er in einem Twitch-Stream sitzen. Er hat so eine extrem coole Hintergrundbeleuchtung. Ich werde ein bisschen neidisch. Ich streame aus dem Schlafzimmer in Zeiten von Covid. Von daher, ja, schaut euch die Videos auf Social Media an, die wir dann noch teilen. Toller Background. Heute widmen wir uns der vermeintlichen Herausforderung, dass den meisten Menschen im Content-Marketing die Zeit fehlt, um genug Content zu produzieren. Ich habe dazu auch diverse Studien gesehen, bei denen immer wieder unterstrichen wird, uns fehlt die Zeit zur Content-Produktion. Und gemeint ist damit oftmals, dass beispielsweise Woche für Woche ein neuer Blogpost her muss oder man ein neues E-Book braucht und dann will man vielleicht auch noch podcasten und wird vielleicht noch um einen Gastartikel gebeten. Und ja, woher soll man die Zeit zaubern? Meistens hat man das Gefühl, man hat nicht genug Ressourcen. Ich glaube, das ist aber immer so im Leben. Und ja, Christian und ich, wir möchten euch heute, liebe Zuhörer, in einem Crossover in zwei Podcast-Episoden sozusagen zeigen, wie ihr schneller Content generiert. Denn Christian hat auch einen Podcast, darüber sprechen wir gleich noch. Und wir wollen euch zeigen, wie ihr eben doch schafft, nützlichen Content zu produzieren. Vielleicht sogar in weniger Zeit als bisher. Und in Teil 1 dieses Crossovers ist Christian mein Gast hier bei The Digital Help Desk. Und bei Teil 2, lieber Christian, habe ich ja die Ehre, bei dir im SEO-Driven Podcast zu Gast zu sein, richtig?
Ganz genau.
So machen wir das. Christian, lass uns einfach gleich loslegen. Ich habe das Gefühl, dass deine Agentur Digital Effects eine gute Sichtbarkeit hat. Zumindest in meiner Bubble, man muss ja immer vorsichtig sein, wodurch das dann irgendwann geschieht, dass man dich so oft sieht. Auf jeden Fall sehe ich dich oft seit Jahren oder du tauchst immer wieder bei mir auf. Und vielleicht ist meine erste Frage, was glaubst du, woran das liegt?
Ja, also ich glaube, das liegt auf jeden Fall daran, dass man eine hohe Frequenz in Social Media einfach hat. Ja, also ich versuche täglich auf allen relevanten Social Media Profilen von mir persönlich als Personenmarke und als Gründer und Geschäftsführer meiner Agentur etwas zu posten. Und das sorgt natürlich dafür, dass man auch häufiger was von mir sieht.
Also mit der Frequenz kriegst du gut hin. Und ich glaube nicht nur das, ich habe auch das Gefühl, es ist ja nicht nur ein Kanal, über den ich dich sehe, sondern ob ich jetzt irgendwie auf LinkedIn oder vielleicht YouTube bin, irgendwie tauchst du auf oder ob es eine Konferenz ist, auf eine Webseite, die ich besuche. Du schaffst es schon, einen ganz guten Output zu generieren. Wahrscheinlich hast du ein 100-köpfiges Team, das dich dabei unterstützt.
Nee, tatsächlich. Mittlerweile habe ich einen Kollegen, der mich dabei unterstützt. Aber ich habe es viele Jahre komplett allein gemacht. Und ja, natürlich auch sehr viel Arbeit da reingesteckt, muss man sagen.
Sehr viel Arbeit reingesteckt, genau. Aber, wie wir ja schon mal drüber gesprochen hatten, deswegen kamen wir auf das Thema. Du hast Wege gefunden, wie du das optimieren kannst. Indem du vielleicht nicht jeden Tag oder jede Woche das Rad neu erfinden musst, sondern du hast dich dem Thema, vielleicht damals noch gar nicht mit der Betitelung, dem Thema Content Repurposing gewidmet. Das heißt, Wege gefunden, wie man Content immer wieder nutzen kann. Und ich ordne dich ja in der Ecke, und ich hoffe, ich tue dir da kein Unrecht, SEO-Experte ein. Also das ist dein absoluter Schwerpunkt. Natürlich ist SEO inzwischen starker Teil mit Content Marketing. Manche setzen das auch gleich, ist auch etwas, was du bei dir verankert hast. Reden wir primär da beispielsweise jetzt von dir, wenn es um Content geht, um Texte. Wie hast du angefangen und wie hast du das Ganze dann skaliert, wenn du sagst, am Anfang viel Arbeit, aber du hast Wege zum Wiederverwenden gefunden?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt in dem Content-Marketing für die Agentur oder für mich als SEO-Experten, Personenmarke, vor allem eben auf Podcast und Videos gesetzt. Das heißt, ich habe 2017 einen Podcast gestartet, SEO-driven, wie du ihn schon genannt hast, und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, wenn ich jetzt sowieso mich schon regelmäßig hinsetze, ich habe das damals wöchentlich zuerst gemacht und dann später sogar täglich, dann kann ich mich auch gleich vor eine Kamera setzen. Und dann habe ich im Prinzip relativ viel Inhalt schon mal in zwei Formaten. Ja, so ein Podcast ist ja eher Longform-Content. Ich habe da auch verschiedene Formate ausprobiert. Ich habe sogar im Jahr davor täglich ein Video mit meinem Handy so in 2-3 Minuten im Auto aufgenommen, mal als Pilotprojekt. Aber der Podcast selber war dann natürlich eher irgendwas zwischen 15 und 50 Minuten. Und das gleichzeitig als Audio für die Podcast-Plattform zu haben und auch als Video für die verschiedenen Videoplattformen ist so eine gute Basis erstmal. Text kann man daraus auch generieren natürlich, das haben wir später auch gemacht. Aber erstmal war der Start wirklich der wöchentliche Podcast, der dann zum täglichen Videopodcast wurde, 2018.
Täglicher Videopodcast, das heißt, ihr habt, warte mal, du hast täglich einen Videopodcast produziert, das heißt aber, du hast den dann immer täglich aufgenommen, um dann eine neue Folge zu haben, oder hast du auch einfach mal dich hingesetzt und irgendwie 8-10 Stunden irgendwas aufgenommen, um dann so ein bisschen vorzuplanen?
Ja, also zu Beginn bei den kürzeren Formaten, und auch heute versuche ich das wieder so, dass ich mir eben sozusagen den Content batche, also dass ich einen Aufnahmetag habe und dann vielleicht 2-3 Sachen aufnehme oder für die ganze Woche zum Teil. Und auf der anderen Seite, damals war es aber so, da habe ich wirklich eine große Videothek quasi, eine große Medienbibliothek geschaffen mit SEO-Content in Video- und Audioform. Und da habe ich mich wirklich jeden Werktag hingesetzt, ein komplett neues Video in einer Länge von 15 bis 50 Minuten aufgenommen und dann eben auch am Folgetag veröffentlicht.
Wenn du sagst, du hast 15 bis 50 Minuten was aufgenommen, dann wäre meine Frage, wie lange hast du gebraucht, um dich dann auf sowas vorzubereiten? Weil brutto wahrscheinlich mehr Zeit notwendig ist, um dann so eine, selbst wenn es jetzt eine kurze Folge von 15 Minuten ist, die zu produzieren, oder schießt du sowas aus der Hüfte?
Also ich muss sagen, ich bin glücklicherweise ganz gut darin, frei zu reden, und ich muss mich jetzt nicht übermäßig vorbereiten, aber ich habe das schon natürlich so gemacht, dass ich einen strukturierten Plan hatte, was gibt es für Themen. Also da hat mir wieder die Suchmaschinenoptimierer-Seite geholfen. Ich habe im Prinzip einen Themenkatalog, einen Keyword-Katalog zusammengestellt und habe gesagt, das sind die Themen, danach wird gesucht im SEO-Themenbereich, und hatte so immer eine Themenliste, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich glaube, das ist generell wichtig, dass man immer Themenideen sammelt, oder eben, wenn man wirklich so einen Katalog an Themen hat in seinem Bereich, dass man die einfach abrufbar hat und sich nicht erstmal stundenlang darüber Gedanken machen muss, worüber rede ich heute. Das heißt, ich hatte wirklich jeden Tag einfach ein Thema, was ich aus der Liste picken konnte, und habe mich dann eben stichpunktartig vorbereitet, oder ich habe es gerne gemacht an praktischen Beispielen von Websites, die eingereicht wurden. Das war dann später noch so ein zusätzlicher Lead-Generierungsfaktor natürlich auch für uns, und bin diese dann im Browser durchgegangen. Ja, das heißt im Prinzip zu Beginn vor allem erstmal so eine Live-Site-Klinik, also ich habe mir so einen Themenfokus rausgesucht und habe dann verschiedene Websites unter diesem Gesichtspunkt einfach analysiert und das Ganze aufgenommen. Später wurde das dann halt immer effizienter und auch immer schneller in der Produktion. Aber zu Beginn habe ich da wirklich teilweise 4 bis 8 Stunden am Tag zusätzlich zu meiner normalen Arbeit dran gesessen, und habe da wirklich auch abends und nachts und so weiter, wenn Frau und Kind im Bett waren, dann noch Video geschnitten. Also das war so, wirklich sozusagen der große Input, den ich geliefert habe, um da viel Content zu produzieren, auf den ich bis heute halt zurückgreife. Das Ganze lief 2018, das war das Jahr, wo ich gesagt habe, 2018 möchte ich 1000 Websites checken. Und da das eben vor dem Hintergrund, dass ich so einen Katalog an Themen hatte. Und das ist mir auch gelungen mit wirklich werktäglichen Videos, bis auf 2 Wochen, wo ich mal Pause gemacht habe. Teilweise, wenn ich dann Events hatte oder Urlaub oder so, habe ich da versucht vorzuproduzieren. Und auf diesen Katalog an Themen greife ich aber eben bis heute zurück. Und daraus speist sich dann auch häufig bis heute der tägliche Content, den ich auf allen Plattformen weiterhin eben ausspiele.
Zu den Plattformen möchte ich gleich kommen und wie du den Content weiter nutzt. Mich interessiert an dieser Stelle nur noch mal kurz, du hast gesagt, 1000 Webseiten wolltest du unter die Lupe genommen haben. Das heißt jetzt noch mal genau zum Verständnis, in diesem Jahr 2018 oder insgesamt, seit du damit gestartet hast, bis zum Ende 2018?
Nee, Ende 2017 habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, inspiriert von verschiedenen Themen, natürlich unter anderem Gary Vaynerchuk, kann man hier, glaube ich, auch beim Thema Content Repurposing nicht übersehen. Ne? Da war klar, okay, ich war auch in einer wirtschaftlich schwierigen Lage mit meiner Agentur, kommen wir vielleicht noch mal zu. Und ich musste irgendwas machen, um voranzukommen. Ne? Und ich habe mich halt nicht zurückgezogen, sondern habe gesagt, okay, Angriff nach vorn. Und zu der Zeit kam auch dieses Thema, Think Big 10x sozusagen nochmal. Ja? Deine Ziele verzehnfachen. Und ich habe mir überlegt, okay, was wäre jetzt einfach für mich? Wie viele Seiten könnte ich prüfen? Ja, 100 würde ich im Jahr auf jeden Fall schaffen. Easy peasy. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, na gut, wenn ich jetzt wirklich ambitioniert sein will, dann mache ich da jetzt 1000 raus. Das ist eine gute Zahl, eine große Zahl. Dann habe ich mir überlegt, und was bedeutet das? Ich habe 50 Wochen in einem Jahr, wenn ich 2 Wochen Urlaub mache, und ich habe 5 Tage pro Woche. Das heißt, ich muss jeden Tag, jeden Werktag in der Woche 4 bis 5 Websites auseinandernehmen in diesen Videos. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und so bin ich dann auf roundabout 1000 gekommen. Es waren 987 oder so in der Art, die ich eben in diesen 200, knapp 70, 280 Videos, die ich da gedreht habe, dann durchanalysiert habe und besprochen habe, vor dem Hintergrund der verschiedenen SEO-Themen.
Wahnsinn. Also in einem Jahr 1000 Webseiten. Ich habe so Landingpage-Analysen ja auch schon gemacht, ja. Auch schon irgendwie als Facebook Live oder Webinar. Ja. Wahnsinn, dass du 1000 gemacht hast. Ich weiß nicht, ob ich meinem Leben da noch hinkomme. Du hast es innerhalb eines Jahres geschafft, diese Analysen innerhalb eines Jahres zu machen, aus einer SEO-Perspektive. Bei mir ist es ja meistens so die Draufsicht der Conversion dann auf der Seite. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Meine Frage an dieser Stelle ist, du hast jetzt, wenn du die 1000 Seiten analysiert hast oder das jetzt auch als Teil deines Content hinzugenommen hast, diese Site-Clinics nennt man die ja auch, mit hinzuzufügen, dann war das sicherlich ja auch ein sehr, sehr guter Treiber, um auf sich aufmerksam zu machen. Also es gibt ja oft dieses Missverständnis, guter Content wird schon gefunden, aber mit so einer Site, was nicht stimmt, aber mit so einer Site-Klinik zieht man ja auch sehr viele Leute an. Das heißt, wenn du 1000 Seiten untersucht hast, hast du ja 1000 Kontakte, die schon mal davon mindestens wussten, dass du das machst.
Genau, und das war ja auch dann der Hintergrund quasi. Ne? Also das Ziel war ja jetzt nicht, YouTube-Star zu werden, sondern das Ziel war, für die Agentur Aufträge zu generieren. Ja? Und wenn man so ein bisschen sich mit Lead-Generierung beschäftigt, ein bisschen mit den Conversion-Rates, die man da so hat, auch in einem B2B-Vertrieb für hochpreisige Dienstleistungen, wo es teilweise über Jahresverträge geht und so weiter, dann braucht man natürlich schon eine relativ große Anzahl an Kontakten, um dann auf eine relevante Summe zu kommen. Mir ist es auch gelungen, tatsächlich im ersten Jahr, sogar noch vor dieser Geschichte, vor diesen SEO-Checks, 100.000 Euro Umsatz wirklich nachweislich über meine YouTube-Videos beziehungsweise über eben diesen Podcast, den ich ja schon im Jahr davor gestartet habe, zu generieren. Und da ich das gemerkt habe, dass das funktioniert, habe ich dann natürlich geguckt, okay, wie kann ich jetzt hier den Turbo einlegen? Wie kann ich das Ganze clever verbinden? Habe mir natürlich dann überlegt, okay, wenn ich 1000 Leads habe, damit kann ich arbeiten im B2B-Vertrieb. Ja, da gibt natürlich viele, sind für uns als Agentur weniger interessant, weil es kleinere Websites waren. Aber es hat natürlich ganz viele Effekte gehabt. Ja, also wir haben auch eine große deutsche Bank zum Beispiel untersucht und dann im Vergleich mit ihren wichtigsten Wettbewerbern. Und da habe ich sogar noch ein Jahr später dann von einem der Wettbewerber eine Mail bekommen, Herr Schmidt, wir haben ja im letzten Jahr nicht so gut abgeschnitten, wir haben jetzt unsere Website relaunched, können Sie sich das nochmal angucken? Ja, also da sind auch Kontakte entstanden, auch wenn die Bank jetzt nicht unser Kunde geworden ist, aber man ist bis in diese Zielgruppe vorgedrungen mit diesem Prinzip. Und am Anfang war es aber gar nicht so einfach, überhaupt erstmal Webseiten zu finden, die eingereicht werden, ja, weil ich hatte am Anfang irgendwie ungefähr 100 Abonnenten von meinem Podcast über das Jahr, was ich vorher sozusagen betrieben habe. Ich habe das dann natürlich geteilt dort, wo ich die größte Reichweite hatte, also zum Beispiel auf Facebook, ja, weil bei Podcast und auch bei YouTube fängt man bei Null an. Da hat man erstmal kein natürliches Netzwerk. Bei Facebook hatte ich ein natürliches Netzwerk von roundabout 1000 Freunden, ja, und habe das dann auch in eine Page umgewandelt später und so weiter. Und das war eben auch der Erfolgsfaktor, zwei Dinge, einmal eben diese Frequenz, wie ich vorhin schon gesagt habe, und auch der Fokus, wie du gesagt hast, der SEO-Experte, ja, ab diesem Zeitpunkt wussten die Leute, okay, sie haben täglich von mir über SEO gehört, auch in meinem Netzwerk, und die spannenden Aufträge kamen zusätzlich eben zu den Leads, die ich generiert habe, auch aus meinem Netzwerk. Leute, die also ihre Websites gar nicht eingereicht haben, sondern einfach gesehen haben, Mensch, der Christian, den ich vielleicht schon seit ein paar Jahren kenne, irgendwo mal auf einer Konferenz kennengelernt, man ist lose verbunden auf Facebook, LinkedIn, Xing, wie auch immer, der spricht jetzt jeden Tag von SEO. Wir haben da vielleicht ein Thema, wo wir weiterkommen wollen, also spreche ich den doch mal an. Und da diese beiden Faktoren, die hohe Frequenz und das klare Thema, haben auf jeden Fall geholfen, um da natürlich dann auch eine Bekanntheit aufzubauen. Und das führte dann sogar zu Medienkooperationen, die das Ganze dann tatsächlich auch nochmal wirklich vervielfacht haben. Weil, wie ich gesagt habe, zu Beginn musste ich sogar Facebook-Werbung schalten, um überhaupt Leute dafür zu begeistern, ihre Website einzureichen, ja, weil die kommen ja nicht vom Himmel gefallen, wie du schon gesagt hast. Guter also Content die, allein, eine tolle
kam Kampagne. Nicht aus deinem Netzwerk dann direkt, sondern du musstest, zum Teil. Also es waren wirklich Paid Ads,
ja,
über Facebook, wo du wirklich damit getriggert hast.
Ja, weil ich brauchte ja 20, 25 Seiten pro Woche, ne? Wie gesagt, ich wollte auf die 1000 kommen, ne? Das kam immer mal welche rein, klar, aber damit konnte ich vielleicht eine Folge füllen, ja, aus meinem Netzwerk und durch das Teilen und so weiter. Aber der große Hebel war dann eben die Medienkooperation später, und überbrückt habe ich das Ganze mit Facebook-Ads, die allerdings auch relativ teuer waren.
Aber vielleicht ein guter Zünder, zumindest damals.
Ja.
Lass ganz kurz noch, bevor du zu den Medienkooperationen kommst, hätte ich noch mal eine Frage, und zwar, du hast es ja ein Jahr lang durchgezogen, und ich glaube auch, du musst irgendwann schauen, wie du mit Gesundheit wirtschaftest. Du hast dich sehr, sehr gut gehalten, muss ich sagen. Vielleicht musstest du dich auch jahrelang jetzt erholen nach 2018. Siehst immer noch sehr frisch aus. Aber sowas kann man ja nicht endlos machen. Mhm. Wann kam der Punkt, wo du gedacht hast, ich muss was umstellen, irgendwie muss es da einen besseren Weg geben?
Ja, also es war wirklich eben das Ziel, in 2018 das durchzuziehen. Ich habe das auch kommuniziert, das ist ja immer so ein bisschen der soziale Druck, ne? Wenn man sagt, ich will dieses Ziel erreichen in diesem Jahr, wenn es dann so ein bisschen auch Traction annimmt, man das regelmäßig teilt, dann gibt man so schnell nicht mehr auf, wenn man jetzt nicht irgendwelche ganz schlimmen Herausforderungen im Leben hat, ne? Das heißt, ich habe das dann schon durchgezogen, aber ganz klar, wie du es gesagt hast, und das war vielleicht auch ein Fehler rückblickend betrachtet, danach war ich erstmal ein Jahr lang ausgebrannt für dieses Thema. Also ich konnte das Thema echt nicht mehr anfassen. Ich habe wirklich nur noch sporadisch Videos gemacht, Podcasts, ganz sporadisch, und habe da auch so ein bisschen die Lust dran verloren und habe auch den Themenkatalog abgearbeitet. Ja, macht man sich nichts vor. SEO ist zwar ein komplexer Bereich, aber es gibt eben einen gewissen Anteil an Themen, ja, 200-300 Themen, man spricht ja auch immer von 200-300 Ranking-Faktoren, die hat man einmal durchgesprochen, die ändern sich jetzt nicht so stark, und dann kommt immer mal ein neues Thema dazu, aber man hat nicht mehr jeden Tag was zu erzählen. Also ich hätte diesen Content sicherlich auch auf wöchentlich und dann 5 Jahre strecken können. Das wäre wahrscheinlich die schlauere Taktik gewesen, aber aus meiner Sicht war es halt auch so, die Story, die ich danach erzählen wollte, das war sozusagen der Plan für 2019, dann halt zu sagen, okay, dieser SEO hat 1000 Websites untersucht, ja, jetzt das als neue Story zu nutzen, um dann eben weiter in Medienkooperation, PR und so weiter zu gehen, oder eben auch andere Podcast-Themen weiter auszurollen.
Also der Plan bestand schon von Anfang an, dass du das durchziehst, diese 1000 Website-Audits zu machen.
Und das dann zu repurposen, ne? Also diese Story, man baut ja dann eine Story auf, ist ja Storytelling im Prinzip, ne? Also, und wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir so die typischen Taboola oder wie heißen die, diese Content-Marketing-Native-Ads ansehe, ne? Dieser SEO hat 1000 Websites gecheckt, ne? Und dann irgendwie so ein Foto oder sowas, ne? Also
du glaubst nicht, was er herausgefunden
hat. Genau, ja. Unglaubliche Ergebnisse, ne? Und das hatte ich schon so ein bisschen im Kopf zu Beginn, ja, dass eben wirklich ich jetzt diese Mediathek aufbaue und diese Story aufbaue, von der ich dann Jahre oder Monate im Anschluss profitieren kann, weil es war ja klar, dass man das nicht langfristig durchziehen kann. Und das war dann tatsächlich auch der Fall.
Also, auch wenn du es wahrscheinlich im Rückblick irgendwie gerade gesagt hast, vielleicht hättest du das auf 5 Jahre strecken können. Ich weiß nicht, ob du dann jetzt diesen Ruf hättest, den du jetzt hast, weil das ist ja eigentlich die natürliche Strategie, irgendwie zu sagen, ich mache jede Woche was. Mhm. Das ist auch gut, weil viele Leute überhaupt nicht diese Kontinuität auch oftmals hinlegen, über Jahre hinweg so ein Format zu machen. Oft wird was gestartet und dann veräppt es irgendwo. Ich, das ist so der größte Fehler, der passiert, wenn Leute nicht erfolgreich sind, dass sie einfach nicht weitermachen. Und du hättest, finde ich, diese Story nicht. Und diese Story finde ich einfach super interessant, weil ob jetzt Personal Brand oder Unternehmensbrand, irgendwie ist es ja schon so ein Differentiator, wo man sagt, ja, die Story kann dir jetzt erstmal ja auch niemand nehmen. Das ist der SEO, der in einem Jahr 1000 Webseiten untersucht hat, jeden Tag. Das ist schon einzigartig. Das heißt, du hast es ja durchgezogen, dann warst du so ein bisschen ausgebrannt. Was ist denn in dem Jahr 2019 dann passiert? Du hast so ein bisschen was gemacht und sind dann schon diese interessanten Kooperationen?
Genau, also ein wichtiger Faktor war schon 2018, kam T3N, jemand von T3N auf mich zu und hat gesagt, hey, so fand ich spannend, was du erzählt hast auf einer Konferenz, da habe ich natürlich auch schon ein bisschen darüber erzählt und ich habe die Chance dann genutzt und habe gesagt, hey, wäre doch cool, wenn wir dieses Format irgendwie gemeinsam weiterentwickeln sozusagen. Ne? Und daraus wurde dann der T3N SEO-Check und ich habe dann in den restlichen Wochen bis zum Jahresende, das waren noch 19 Wochen, jede Woche zusätzlich zu den 5 Videos, die ich produziert habe, auch noch einen Blogbeitrag für T3N geschrieben, einen Gastbeitrag. Das habe ich aber natürlich nur geschafft, weil ich quasi ein Video als Basis genommen habe. Ja, also es gab immer einen festen Wochentag, der T3N SEO-Check-Tag war. Ich glaube, es war immer mittwochs. Und das Video davon habe ich dann genutzt, um das quasi nochmal als, nicht als Transkript, aber quasi als Leitfaden. Also das Thema des Videos war das gleiche, die Beispiele waren die gleiche, das lag ja dann schon alles da. Ich musste es nur noch einmal runterschreiben. Ja, also auch da wieder, ich hatte jede Woche die Verpflichtung, bin ich eingegangen, einen Gastbeitrag zu schreiben. Aber der große Vorteil, der mir geholfen hat, das überhaupt hinzubekommen, war, es war vollkommen klar, worüber das Thema sein wird. Ne? Also eben über das Video. Und das Video habe ich ja basiert auf dieser Keyword-Recherche, die ich vorher gemacht habe. Also diese Dinge waren klar. Die größte Herausforderung war immer, die passenden Beispiele zu finden. Also die passenden Website-Beispiele. Aber das da kenn ich, ja. Kann man sich natürlich auch technisch behelfen, ne? Indem man dann über verschiedene Plattformen versucht, dort ein bisschen KPI abzufragen. Aber das führte dann eben zu 19 Gastbeiträgen bei T3N und da rufen bis heute bei uns in der Agentur Leute an, die sagen, ich habe sie bei T3N gesehen. Diese Artikel ranken natürlich auch. T3N hat eine große Reputation und das war sozusagen das erste aktive Repurposing neben Facebook, kann man sagen, wo ich im Prinzip einfach das Video 1:1 nochmal gepostet habe, weil Facebook zu dieser Zeit auch diese Videothematik gepusht hat. Das war sicherlich mein Vorteil, so wie es jetzt bei LinkedIn ist. Also dann, wenn man diesen Videocontent hat, kann man natürlich immer auf die Plattform aufspringen, zwischendurch noch IGTV, kommen wir ja gleich vielleicht noch zu, kann man immer wieder auf die Plattform aufspringen, um dann Content da rein zu pushen, ohne jetzt vielleicht unbedingt was Neues zu produzieren. Und das war natürlich was uns auch 2019 weiteres Wachstum beschert hat, weil wir einerseits großartige Kunden in den letzten Jahren, 2 Jahren gewonnen haben, die weiter mit uns gearbeitet haben, aber immer weiter Leads reinkamen, einmal durch YouTube große Suchmaschine, ne, dadurch, dass ich jetzt das auch gleich so strategisch gemacht habe, ist wirklich jedes Thema war jetzt nicht der SEO-Check über Website XY, sondern es war halt immer, wie du dies und das richtig machst in SEO. Ja, wie zum Beispiel ein Video ist, 5 Wege, wie du bei Google garantiert auf Platz 1 kommst. So, Top-Thema, ja, und ich habe 5 Beispiele gezeigt, wie es gelungen ist oder wie es auch jedem anderen gelingen kann. Das sind natürlich auch spannende Artikelthemen dann für T3N gewesen, die, wie gesagt, bis heute gute Rankings haben und bis heute halt für Traffic und auch noch Leads sorgen. Weil Teil der Kooperation mit T3N war natürlich, dass die Leser von T3N ihre Website wiederum einreichen konnten. Und das haben sie über meine Landingpage gemacht, sind damit quasi in meinen Funnel gekommen. Die haben dann auch den Hinweis bekommen, hey, abonnier doch bei YouTube, um dann mitzubekommen, wenn ein Video online geht. Wenn das Video online war, da hatte ich eine Google Spreadsheet, was dann verknüpft war über Zapier mit meinem CRM-System und so weiter, was dann die Leute auch informiert hat, wenn das Video online ging. Und so habe ich natürlich auch meine Followerschaft, also die Abonnentenzahl bei YouTube, drastisch erhöhen können, weil letzten Endes fast jeder, also eine relativ hohe Quote von denen, die ihre Website eingereicht haben, ich habe jetzt mittlerweile bald 2500 Abonnenten bei YouTube, finde ich, ist für den Bereich durchaus viel.
Spitzes Thema.
Genau, spitzes Thema, nur Deutsch, ne? Allein wenn man es auf Englisch machen würde, könnte man wahrscheinlich 10-fach erreichen oder noch mehr. Aber so konnte ich eben Abonnenten generieren, ne? So hat sich das Ganze, das war wie so Zahnräder, die ineinander gegriffen haben, ne? Also die Lead-Generierung, die Abonnenten bei YouTube, dann durch die Abonnenten wieder mehr Reichweite, bessere Rankings in den YouTube-Ergebnissen, teilweise die YouTube-Videos, wenn du nach SEO-Themen bei Google suchst, werden schon die YouTube-Videos angezeigt, darunter der T3N-Beitrag. Und jetzt haben wir sogar so, im 2019 war dann ein so ein Projekt, dass wir angefangen haben, T3N-Beiträge nochmal zu repurposen für unsere Website. Ja, das heißt, Kollegen haben sich hingesetzt, haben die gelesen, haben eine Inhaltswiedergabe geschrieben. Das heißt, wir ranken jetzt teilweise zu manchen SEO-Themen dreimal in der YouTube-Videosuche sozusagen, in der Google-Videosuche, mit T3N und mit unserer eigenen Website.
Jetzt fehlt ja nur noch, dass ihr über Google Podcasts noch einen Platz vielleicht belegt in den Suchergebnissen. Ja,
genau. Gut möglich, ja.
Ja, irgendwelche Answerboxen und so weiter. Dann hast du bald die erste Seite der SERP eingenommen.
Ja.
Also was ich ganz spannend finde an deiner Geschichte ist, was mir auch oft erfährt, ist, dass die Leute ja ganz oft von den Kanälen her denken und erstmal sagen, sie müssen was machen. So, ich muss jetzt was auf Facebook machen. Ich muss jetzt einen Podcast machen. Was mir bei deiner Story gefällt, ist, dass du, wie du schon sagtest, dieses Storytelling von Anfang an bedacht hast. Was ist denn die Geschichte, die ich in einem Jahr erzählen kann und wie kann ich, muss man ja auch schon so sagen, wie kann ich daraus Kapital schlagen? Weil wenn man ein Jahr lang so ein Commitment eingeht, dann muss am Ende ja auch für einen etwas dabei herauskommen, es sei denn, man möchte einfach nur eine sehr physische Challenge und mentale Challenge eingehen. Aber es ist natürlich, du hattest ja diesen Business-Aspekt. Du hast auch kurz erwähnt, dass du damit auch ein bisschen deine Agentur retten musstest oder dein Business. Ich würde darauf auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja. Cool finde ich auf jeden Fall diesen Storytelling-Aspekt, weil ich das Gefühl habe, dass viele bei ihren Marketingstrategien nicht die Story so zu Ende denken. Was ist denn so, was ist am Ende die große Geschichte, die dabei rauskommt? Was kommt bei anderen Menschen an? Und nur, ich möchte jede Woche einen Podcast machen, das ist halt einfach noch keine echte Strategie. Und das finde ich in deinem Fall sehr schön, dass du schon eigentlich von vornherein diesen Repurposing-Plan zumindest grob für dich hattest oder eine größere Vision. Ich meine, ändert man ja schon oftmals, wenn man dann lossegelt, so ein bisschen irgendwie guckt man ja schon so, wie kommt der Wind und was ist links und rechts und ändert vielleicht nochmal ein bisschen. Aber dass man sich eben oftmals bei solchen Projekten, gerade wenn man so ein neues Content-Feld angeht, sich überlegt, was mache ich am Ende wirklich da draus.
Ja.
Komm nochmal zurück auf die, oder ich wollte zu der T3N-Sache auch nochmal ganz kurz sagen. Ich finde, was da auch nochmal gut zu sehen ist, ist einfach diese Win-Win-Win-Situation. Also die T3N braucht Content, die ranken dafür auch. Dadurch gewinnen sie mehr Advertiser für ihre Seite. Du hast den Content, du brauchst aber vielleicht, willst dein Publikum noch mehr vergrößern, willst vielleicht auch noch mehr Leute gewinnen, die zu dir kommen von der T3N. Gleichzeitig haben aber auch natürlich die ganzen Leser ganz viel davon, weil sie ihre Artikel einreichen können, sie können was, ihre Webseiten einreichen können, sie können was lernen. Also auch da finde ich es immer einen schönen Aspekt, wenn man sich sowas überlegt. Ja, man möchte fürs Business was am Ende rauskommen, aber ich finde es auch immer gut zu überlegen, wie kann ich maximale Win-Win-Win und so weiter Möglichkeiten schaffen für alle, weil dann finde ich, fühlt sich das auch für alle irgendwie gut an. Und das spürt man auch bei dem Content oftmals, dass wenn jemand eher auf dieses Geben erstmal aus ist und auf den Gewinn für den anderen.
Jab, jab, right hook.
So ist es, genau, ja. Also auch da kommen wir wieder zu Gary Vaynerchuk. Ich habe das Buch übrigens nicht gelesen.
Ich auch nicht.
Ich kenne aber seine Prinzipien. Und er ist ja auch jemand, der einfach sagt, gib, gib, gib. Und es gibt ja noch viele andere, die dieses Prinzip haben, einfach Werte zu schaffen. Und dann kommen schon Dinge zurück.
Genau, aber ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, jetzt nicht nur so naiv zu sein und zu sagen, okay, ich versuche jetzt nur der Welt was Gutes zu tun und ich generiere Value und nicht im Hinterkopf zu haben, okay, wie kann ich das jetzt mit meinem Thema verbinden? Ne? Bei Gary ist es ja jetzt schon, macht es manchmal so den Eindruck, ja, er haut halt alles raus und dann verkauft er halt alle 3 Jahre mal ein Buch, aber er hat natürlich auch im Hintergrund die Agentur und so weiter. Ne? Wie das alles so genau zusammenhängt, weiß man nicht so. Aber deswegen fand ich es halt so wichtig zu sagen, okay, ich will jetzt nicht Influencer werden. Ja, ist ganz witzig. Ich habe mittlerweile tatsächlich mit dem einen oder anderen Tool-Anbieter aus meiner Branche einen Influencer-Vertrag. Ja. fast, ist mir fast ein bisschen peinlich, ja. Aber es war nie mein Ziel, jetzt Influencer zu werden. Dafür ist das Thema auch viel zu klein, ne? Also mit dem Aufwand, den ich da reingesteckt hätte, hätte ich das einfach mit Tech-Reviews gemacht, wäre ich jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, einer der größten deutschen YouTuber im Tech-Bereich, ja. Jeden Tag ein Video zu so einem Thema. Wer weiß, was passiert wäre. Auf jeden Fall im SEO-Bereich in Deutschland hält sich das alles ziemlich in Grenzen. Deswegen, ich finde, es ist halt wichtig, schon von vornherein sich zu überlegen, okay, wo kann das Ganze hinführen? Wo will ich das Ganze hinführen? Was habe ich dann im Long Run davon, außer jetzt wie beim Content darauf zu hoffen, dass das Universum mir etwas zurückgibt?
Also hoffen sollte man eher nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn man so einen Plan wie du entwickelt, dann ist die logische Konsequenz, die ist einfach da. Das ist, wenn man sich sichtbar macht und sich einen Expertenstatus aufbaut. Und ich finde auch, dieses jeden Tag das zu machen, ist ja nicht nur, ich möchte mein Wissen nochmal irgendwie jeden Tag zeigen, sondern ich habe immer das Gefühl, wenn man so intensiv etwas macht, wird man jeden Tag auch so viel schlauer, klar, weil man sich mit dem Content beschäftigt, weil man diesen Druck hat, dass man abliefern will und auch in Frage gestellt werden könnte, wenn man sich nämlich den Menschen stellt und auch seine Meinung zeigt und sagt, das müssen die jetzt machen, um ihre Seite irgendwie hochzubringen, dann stellt man sich auch vielen anderen Menschen. Und allein dieser Druck, in dieser Öffentlichkeit zu agieren und sich als Experte zu präsentieren, bringt einen dazu, so viel mehr zu lernen, sich da rückzuversichern, nochmal Recherche reinzustecken. Also das finde ich auch, wenn man Content macht, man sollte es nicht nur sehen wie, oh, ich investiere so viel in Content und Werbung, sondern nein, du investierst auch in dich selber als Experte, sieh es als die tägliche Fortbildung, die gleichzeitig einen Werbeeffekt hat.
Ja, total, total. Klar, man beschäftigt sich mit den Themen. Und ich glaube jetzt an meinem Format, was zwar sehr anstrengend war, aber was einerseits eben auch nochmal diesen Win-Win-Win-Charakter unterstrichen hat und für mich auch vom Lerncharakter natürlich spannend war, ist, dass ich eben nicht eine PowerPoint-Präsentation zu jedem Thema vorbereitet habe und dann präsentiert, sondern dass ich halt wirklich ins Detail bei konkreten Websites gegangen bin. Ja, und wirklich so, wie ich arbeite und meine Form, wie ich arbeite, auch ich bin, dadurch bin ich halt auch jetzt für viele Tools, mit denen ich dann natürlich arbeite, auch eben Feedback-Ansprechpartner und so weiter, ne, weil ich habe da täglich dran gearbeitet und habe da natürlich Stärken und auch Schwächen gefunden. Ja, das ist einfach, man wird selber natürlich auch in den Prozessen dann sehr viel besser. Und heute, du kannst mir jetzt hier eine Website nennen und ich kann dir sofort was Sinnvolles dazu erzählen. Und das ist ja einfach eine Übung. Ne? Also, und das ist ja auch das, wieder, ich glaube, wir dürfen ihn nicht nochmal erwähnen, aber einmal noch Gary Vaynerchuk, der hat ja irgendwann seine Vorträge so umgestellt, dass er gar nicht irgendwelche Vorträge vorbereitet, sondern im Prinzip nur Q&As gemacht hat mit den Leuten. Und so ist das für mich heute auch. Auch bei den Konferenzen, ja, nehme ich gar nicht mehr teil und setze mich dann irgendwie stundenlang hin, mache eine Präsentation, sondern ich habe einmal für eine virtuelle Konferenz tatsächlich YouTube-Videos repurposed, ja, auch das, um auf den Kern nochmal zurückzukommen. Für viele Konferenzen und auch Live-Konferenzen, Webinare oder so, mache ich halt einfach diese Live-SEO-Checks, wie ich es nenne, oder eben, du kannst es auch Site-Clinics nennen. Und das ist natürlich für mich, dadurch, dass ich das jetzt 1000 Mal geübt habe oder mehr als 1000 Mal mittlerweile, ist das für mich natürlich ein relativ einfacher Vorgang und ich kann dabei aber super viel Mehrwert bieten für die Zuschauer, weil ich eben ihre Websites da untersuche und das kommt halt super gut an. Also ich habe auch Dutzende E-Mail-Zuschriften bekommen 2019, als ich dann das Format begraben habe sozusagen, weil es sowas halt noch nie gab. Ja, und da ist natürlich auch eine Community entstanden und da kommen wir ein bisschen zurück zu dem Fehler. Wie gesagt, durch diesen Burnout habe ich natürlich den Fehler gemacht, dass ich eben nicht konsistent geblieben bin. Ich bin zwar über dieses Jahr konsistent geblieben, aber danach ist es erstmal abgerissen. Und es hat für mich eine ganze Weile gedauert, dieses Format so zu verwandeln, dass ich da wieder Motivation draus schöpfe und auch für mich, wie du gesagt hast, die Weiterbildung, auch für mich ist eben nicht so ist, okay, ich erzähle jetzt wieder was über ein SEO-Basisthema, wo ich schon 10 Mal was drüber gesagt habe, sondern diese Herausforderung war für mich dann irgendwann gegessen, sondern das neue Format war dann der SEO-Driven Roundtable, wo ich eben solche Interviews wie jetzt selber auch führe, teilweise auch mit 2, 3 Experten und wir uns dann eben auch gar nicht in einem sehr regelmäßigen Rhythmus, aber eben Anlass, ne, in Google-Updates oder jetzt Covid-19 und so weiter, eben Anlass gesteuert, mich mit Experten zusammensetze und das ist dann ja nochmal
Hab ich gesehen.
Auch eine weitere Stufe, wo viel Content entsteht.
Du hattest den Norman Nielsen dabei, den vielleicht noch viele von seiner Zeit bei Zalando kennen. Er hat da großartig das SEO für Zalando aufgebaut, auch glaube ich alles.
Genau, ne? SEO-Mastermind
from scratch. Ja. Genau. Und dann der Evgeny Serena, den kenne ich auch gut, von SEMrush. Malte Landwehr.
Ja.
Also muss man auch sagen, ne, das ist ja hier auch ein bisschen SEO-Creme de la Creme, sind Top-Leute mit dabei. Die muss man ja auch erstmal kennenlernen. Und die lernt man am besten kennen, wenn sie, oder kommt zu einem in den Podcast, wenn man natürlich sich auch selbst sichtbar gemacht hat. Also auch da hat man natürlich diesen Effekt, dass man viele Leute kennenlernen kann. Dieser Roundtable, ich habe das gesehen, ihr beschäftigt euch auch mit den Covid-Themen. Und das bringt mich vielleicht auch nochmal kurz dazu, zu dir zu springen. Und zwar der Geschichte, dass du gesagt hast, aus der Not ein bisschen heraus hast du ja mit dieser Content-Geschichte und auch mit der dann, wie kann ich daraus noch mehr bauen, Idee gestartet. Ja. Vielleicht willst du ganz kurz darauf nochmal eingehen, weil ich finde es in diesen Zeiten jetzt von Covid-19 sind wir, glaube ich, vor vielen, vielen oder hören uns vielleicht auch Menschen zu, die in einer ähnlichen Situation sind. Also es ist ja nahezu kein Geschäft unbetroffen von der gegenwärtigen Situation. Und vielleicht kannst du ja ein bisschen mal deinen Gang damals teilen, was dich vielleicht ja auch so ein bisschen, auch ein viel bemühter Begriff, aber resilient gemacht hat, vielleicht auch was Krisen betrifft und damit umzugehen. Erzähl doch mal kurz, wie kam es denn überhaupt nochmal dazu, dass du gesagt hast, du startest jetzt mit dem Content?
Ja, also es war halt so, dass wir die Agentur 2010 gegründet haben mit ein paar Partnern zusammen und Online-Marketing ganz allgemein gemacht haben. Das führte zu verschiedenen Problemen. Einerseits mit vielen Partnern ist man sich dann häufig vielleicht nicht so einig geworden. Zum anderen, wie ich schon gesagt habe, die Leute da draußen wussten nicht so richtig, wofür wir stehen. Online-Marketing ist ein weites Feld. Innerhalb unseres Netzwerks, das sind alles Online-Marketer, die wussten nicht, was ist hier der Mehrwert. Und dann kam quasi noch der Sargnagel dazu, durch eine Fehlberatung unserer Steuerberater und Rechtsanwälte mussten wir für mehrere Jahre die Rentenbeiträge und Sozialversicherungsbeiträge für die Geschäftsführer nachzahlen. Es waren über 100.000 Euro Schulden, die wir plötzlich hatten. Und da ist dann sozusagen das ganze Geschäft disruptiert. Das heißt, wir haben einen Teil der Partner haben sich verabschiedet. Der Kern, die beiden, die heute noch dastehen, Andreas Mauf und ich, mit dem ich auch die GmbH vor 15 Jahren gegründet habe. Die hat schon verschiedene Pivots sozusagen hinter sich, sind übrig geblieben. Und wir haben uns überlegt, okay, worauf setzen wir jetzt? Und es hat sich schon in den letzten Jahren immer wieder herausgestellt, SEO ist eigentlich das Thema, wo am meisten Nachfrage da ist oder bei uns ankommt, ja, und die auch konvertiert bei uns, wo wir die Leute auch überzeugen können. Ja, und ich mache seit 20 Jahren Online-Marketing. Ich habe meine erste Website 1998 gestartet. Ich habe Leute schon zu allen Online-Marketing-Themen beraten, ob es jetzt ein Social Media ist, wo ich auch seit Anfang an dabei bin. In allen Plattformen hat man mit Twitter mehr oder weniger angefangen, so als echtes Social Media. Aber ja, also da ging es einfach dann dahin, dass wir uns fokussiert haben. Und in der Zeit, wie gesagt, hat mir dann auch ein Bekannter oder sogar zwei, drei Bekannte mal so diesen Gary Vaynerchuk-Ansatz empfohlen. Und da kam dann eben genau das alles zusammen. Ich habe nichts zu verlieren gerade. Ja, ich kann eigentlich nur gewinnen, wenn ich mich jetzt fokussiere und auch im Marketing mich wirklich auf dieses Thema, es ist zwar sehr vielfältig geworden mit der Zeit, aber am Anfang war es, okay, ich mache jetzt nichts anderes außer Podcast und dann eben Videopodcast, YouTube sozusagen. Ne? Und viele andere Agenturen machen ja alles. Die haben irgendwie ein bisschen Blog, die machen dann mal Webinare, dann machen sie AdWords, dann machen sie LinkedIn-Ads, alles Mögliche. Ne? Dann machen sie Messe. Wir haben alles nur das gemacht.
Genau, alles nichts richtig.
So der typische Marketing-Mix. Aber als kleines Team, sozusagen, wir waren zwischenzeitlich in den Jahren davor 20 Leute, dann waren wir plötzlich wieder zwei, dann waren wir irgendwie zweieinhalb mit einem Praktikanten sozusagen. Da kannst du nicht irgendwie sozusagen die holistische Marketingkeule rausholen, sondern da war wirklich angesagt, wir machen jetzt eine Sache und eine Sache, die es so noch nicht gab oder wo wirklich eine Chance ist. Ne? Weil jetzt zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf AdWords, wir haben eh gerade kein Geld, wäre jetzt doof gewesen. Ne? Und zum Beispiel, oder wir konzentrieren uns jetzt auf dies oder das, Webinare oder so, das gab es halt schon tausendfach. Aber eben diese Form, und es waren ja quasi fast wie Webinare, also manche YouTube-Videos sind 50 Minuten lang, wo ich Branchenvergleiche gemacht habe, wie gesagt, deutsche Banken oder sowas, da habe ich quasi ein Webinar gemacht. Ne? Aber aus dieser Situation heraus, wir haben jetzt hier 100.000 Euro Schulden, unser Geschäft ist gerade zusammengebrochen. Wir haben viele Kunden nicht halten können, weil, wie gesagt, alles in irgendeine Richtung ging. Die Gesellschafter sind auseinandergebrochen. Wir haben jetzt diese Schuldensituation. Jetzt müssen wir den Angriff nach vorn wagen. Und so ist es ja jetzt mit Covid-19 auch. Ja, bei vielen Leuten bricht gerade alles weg. Das, was vorher normal war, existiert nicht mehr. Vieles hat sich ja jetzt zusätzlich nochmal in die Online-Thematik verschoben durch die Digitalisierung, die mit Covid-19 natürlich einhergeht. Absolut. Insofern ist es eigentlich der beste Zeitpunkt. Und das sagen ja auch immer alle, ne? Der beste Zeitpunkt wäre gestern gewesen zu starten und der nächstbeste Zeitpunkt wäre heute zu starten. Ja, und ja, so war es bei mir halt auch. Ich habe dann halt gesagt, okay, Angriff nach vorn. Ich habe mir für 50 Euro bei Amazon so ein Podcast-Mikrofon bestellt. Und dann habe ich angefangen, Podcasts aufzunehmen. Und es war natürlich am Anfang schrecklich. Und da war auch noch nicht so dieses, wie gesagt, das war dann 2016, kurz vor Weihnachten haben wir diesen Bescheid bekommen. Hallo, Sie müssen jetzt hier über 100.000 Euro zurückzahlen. War ein wunderschönes Weihnachten 2016. Und dann kam 2017, wo ich schon angefangen habe, tägliche Videos zu machen. Das war das erste Format, wo ich mich jede Woche einmal hingesetzt habe und 5 Videos zu einer Thematik aufgenommen habe. Und dann 2018 mit der Erfahrung, dass das ganz gut geklappt hat, habe ich dann eben dieses SEO-Check-Format weiterentwickelt, was dann 2019 zum SEO-Driven Roundtable wurde.
Also vielleicht hier ein großes Learning ist erstmal, wenn man erstmal vor so einem 100.000 Euro Schuldenberg sitzt, will man ja vielleicht erstmal so schnell wie möglich Geld verdienen. Gleichzeitig, und das zeigt ja jetzt vielleicht auch diese Krise, gleichzeitig wird es ja auch alles budgetmäßig vielleicht knapp. Sollte man nicht vergessen, dass jetzt vielleicht auch die Zeit ist, ein Long-Term-Investment zu starten in Form von einer eher langfristig ausgelegten Content-Strategie, für die man jetzt vielleicht auch Zeit hat, sich mal hinzusetzen, Gedanken zu machen, was wollten wir schon immer machen, lasst uns das durchdenken und vielleicht auch, was ist die Story, die wir hier überhaupt über Jahre hinweg entwickeln von uns selber, um auch als Brand zu existieren und wie können wir Content immer wieder benutzen. Super Tipps, glaube ich, auch jetzt aktueller denn je. Eine Frage habe ich für dich auf jeden Fall noch. Und zwar, du hast gesagt, ihr habt es mit einem Podcast gestartet, dann seid ihr zu einem Videopodcast geworden, dann sind daraus 19 Gastartikel bei der T3N geworden. Inzwischen nehmt ihr die T3N-Artikel und wandelt die wieder in so einen eigenen Content um. Du machst heutzutage deinen SEO-Driven Roundtable, also ein bisschen anderes Format, aber immer noch mit über SEO und mit SEO-Experten. Gibt es irgendwie gerade zurzeit ein Format, das durch dich reizt, für das du noch keine Zeit hattest und das sich gut vielleicht auch dazu eignet, den Content, den du schon machst, nochmal neu zu verwerten, aber vielleicht anders?
Mhm. Also ganz witzig ist tatsächlich, ich schaue mir halt jetzt aktuell dieses Short-Vertical-Video-Thema an, weil wir kennen ja alle TikTok wahrscheinlich aus dem Marketingbereich. Das war für mich
jetzt, sollte man.
Ja, zu Beginn noch schwierig, ne, so wie es immer ist. Es ist vor allem eine jugendliche Plattform und so weiter. Aber dieses Format, was TikTok entwickelt hat und auch die Reichweite von TikTok, das ist ja immer so ein Lebenszyklus. Ne? Hat ja bei Facebook auch so begonnen. Am Anfang waren es die jungen Leute und jetzt sind es die Eltern, die noch bei Facebook hängen geblieben sind. Ne? Immer diese Generationen. Und dadurch, dass dieses Format Vertical Short Form Video Content sich ja jetzt mit IG Reels und auch auf YouTube Shorts, quasi auf diese Plattform, auf denen ich schon teilweise bin und schon seit vielen Monaten und jetzt fast Jahren Content produziere und veröffentliche und repurpose, erweitert haben, wo auch die Zielgruppe vielleicht schon ein bisschen erwachsener ist, probiere ich das jetzt gerade aus. Und unser erstes Video war tatsächlich ein Video von 2018 mit den 5 Tipps, wie man bei Google auf Platz 1 kommt. Ja, weil man will natürlich was Schmissiges haben, was Peppiges haben. 5 Tipps ist immer gut, an 5 Website-Beispielen gezeigt. Und die Aussagen, die dahinter stehen, die sind immer noch gültig. Ja, insofern, wenn man jetzt auf meinen TikTok schaut, SEO-Driven heiße ich da, dann findet man eben genau dieses Video einfach nochmal in zusammengeschnitten, hochkant in diesem ja, Short-Form-Vertical-Video-Format.
Hauen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, sehr gerne.
Damit sich das alle mal anschauen können.
Tatsächlich habe ich das auch heute auch bei LinkedIn und IGTV und auch bei Facebook wieder gepostet, dieses Video, weil mir jetzt die SEO-Driven Roundtable-Snippets sozusagen ausgegangen sind vom Covid-19 oder vom Corona-Special. Aber eben deswegen, diese Themen sind bis heute noch interessant und ich nutze sie auch heute noch für die Lead-Generierung, weil ich natürlich sage, okay, hier sind 5 Beispiele, wie es gelingen kann. Möchtest du wissen, wie es dir gelingen kann? Dann reich deine Website ein. Ja, und da haben wir immer noch die Landingpage digitaleffects.de/SEO-Check, wo die Leute halt ihre Websites einreichen können, um dann eben individuelle SEO-Tipps von mir und meinen Kollegen zu bekommen.
Also das kommt jetzt doch nochmal wieder zurück?
Ja, wir haben das tatsächlich mit Corona im Frühjahr wiederbelebt als Soforthilfe für den Mittelstand. Ja? Weil ne, viele Geschäfte mussten jetzt sehr viel stärker auf die Online-Nachfrage eingehen oder die Nachfrage hat sich komplett online verschoben und das hat natürlich vielen auch große Probleme gemacht und die Website und SEO ist natürlich etwas, worüber man Nachfrage abgreifen und bedienen kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wiederbeleben das aber auf eine andere Art und Weise. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Videos dazu in der Regel, sondern die Leute reichen halt ihre Websites ein. Das ist auch ein Teil des Feedbacks. Natürlich nicht jeder wollte, dass die Website dann öffentlich in einem YouTube-Video und dann noch Jahre darüber hinaus auf all meinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde. Dem haben natürlich alle zugestimmt, die da mitgemacht haben bei der Aktion über den Prozess. Aber eben nicht für jeden und gerade auch für die spannenden Leads, ja, die Deutsche Bank oder sowas, da waren jetzt zwar Banken dabei, aber nicht jeder will das natürlich, dass das öffentlich besprochen wird. Insofern kann man seine Seite da einreichen und wir kommen dann halt mit Tipps individuell drauf zu. Und manchmal gibt es auch so besondere Anlässe, wie kürzlich, wo jetzt Flaschenpost.de für 1 Milliarde an Dr. Oetker verkauft wurde. Da habe ich auch mal wieder so ein Video in dem Stil aufgenommen, aber da habe ich eben Flaschenpost mit dem größten Wettbewerber Durst Express, der eben auch zu Dr. Oetker schon gehört, verglichen und mal beleuchtet, ob so
aus SEO-Perspektive.
Genau, so eine Transaktion aus SEO-Perspektive, was da so dahinter steckt.
Ja. Also vielleicht für alle, die sich nicht so gut mit Reels und den Shorts und TikTok auskennen. Die Videos sind 60 Sekunden lang, teilweise 30 Sekunden lang. Und man muss richtig schnell einsteigen in die Handlung. Also es geht ja, da gibt es keinen guten Tag, mein Name ist. So, nein, es ist nicht der Podcast, sondern man muss echt knallhart reingehen und super schnell diese Learnings raushauen oder zum Punkt kommen. Also ich habe das Gefühl, TikTok und Reels und auch dann YouTube, die mit Shorts irgendwie nachgezogen sind, das hat nochmal hyper beschleunigt, wie schnell man in die Handlung einsteigt. Also dass auch heutzutage die Leute erwarten, dass du ganz schnell zum Punkt kommst und keine 3 Minuten Intros hast, wie es früher vielleicht ein Video noch oder ein Filmchen hatte. Mhm. Also spannendes Format, finde ich. Kann durchaus auf TikTok mal hängen bleiben, wenn ich mir Sachen angucke. Ich bin dann irgendwie bei Herr Anwalt. Mhm. Den schaue ich mir gern an, der da immer die Rechtstipps irgendwie gibt. Finde ich super spannend. Und dann gibt es noch andere, die über Voice Acting oder Voice-Over sprechen und so. Also ganz interessante Themen, aber man muss super schnell einsteigen. Lohnt sich auf jeden Fall, das auch mal anzugucken, weil gerade diese Kurzvideos eignen sich in meinen Augen auch super gut, um Content nochmal wieder zu verwenden. Worauf ich auch nochmal eingehen wollte, ist, dass du gesagt hast, die Sachen lassen sich wiederverwenden vor ein paar Jahren, aber auch nur, weil du so viel Evergreen-Content wohl geschaffen hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wäre dein Content jetzt immer nur darauf spezialisiert, das neueste Google-Algorithmus-Update zu behandeln, dann ist das Thema ja irgendwann rum ums Eck. Also zumindest für ein paar Wochen. Es ist zwar immer noch wichtig zu wissen, dass es das Update mal gab und es fließt weiterhin als eine der Algorithmen ein in die Bewertung, aber es ist natürlich schon etwas vergänglicher, als zu sagen, ich habe hier was, es sind prinzipielle Dinge, die funktionieren.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch in der Suchmaschinenoptimierung zu schauen, was sind die Evergreen-Content-Themen. Auch wenn man überlegt, einen YouTube-Kanal zu starten, im Endeffekt ein Großteil der Reichweite, die man sich da aufbaut, ist immer über Suche. Und Suche funktioniert halt dann so, dass die Leute eben nach diesen Evergreen-Themen auch noch nach Jahren suchen, dann eben einen finden. Und wenn ich da jetzt diese News zum Beispiel gemacht hätte, machen ja auch einige Kollegen, die dann einmal die Woche oder einmal im Monat den Monatsrückblick machen mit den letzten News von Google und Co. oder aus ihrer Branche. Diese Themen sind natürlich sehr vergänglich. Da muss man sich dann immer fragen, okay, was ist da die Strategie? Es kann natürlich sein, die Strategie ist wirklich, jede Woche die Relevanz über Aktualität zu schaffen. Aber dann hat man eben wirklich immer diesen Ausschlag, ja, und wenn man da nicht weitermacht, das ist eben genau das, dann muss man jede Woche das halt durchziehen, ne? Dann stirbt diese Kurve, ne? Aber bei mir ist es eben eher so, okay, ich habe am Anfang vielleicht, weil das Video neu ist, ein bisschen, und dann gibt es aber so eine ewig lange Longtail-Kurve, ne? Die ewige Kurve. Und manche Videos manchmal gibt es auch dann, ne, gibt es ein neues Google Core Update und die grundsätzlichen Prinzipien dieser Thematik haben sich nicht geändert, dann kriegt plötzlich ein altes Video wieder Nachfrage, ne? Oder wie man jetzt bei der Präsidentenwahl gesehen hat bei YouTube, plötzlich schwappen die ganzen alten Videos hoch von Joe Biden und Donald Trump und so weiter, ne? Also so alter Content, auch wenn er vielleicht mal zu einem gewissen Themenkomplex zeitlich relevant war, kann auch immer noch mal eine Chance kriegen. Aber im Endeffekt würde ich immer davon ausgehen, wo ist Nachfrage da, was sind die Evergreen-Themen, eine vernünftige Keyword-Recherche machen und dann kann man darauf eben auch wirklich fußen, weil wie gesagt, die T3N-Artikel leben natürlich davon, dass sie bis heute eben in den Suchergebnissen zu diesen Themen erscheinen. Die Videos tun das genauso. Und wie du eben gesagt hast, wenn man, deswegen finde ich das Thema Videopodcast so charmant, man produziert, so wie wir jetzt in einer Dreiviertelstunde, Stunde, unheimlich viel Content und schon in zwei grundsätzlichen Formaten. Wenn man jetzt noch einen Transkript dazu nimmt, hat man quasi auch schon fast automatisch auch Text-Content dazu. Und diesen dann für die verschiedenen Plattformen zurechtzuschneiden, da hat man unheimlich viel. Also aus einem so einem Gespräch kann man ja wahrscheinlich ja ein Dutzend, mindestens ein Dutzend 60-Sekünder schneiden, ne? Die irgendwie sinnvolle Aussage haben. Oder auch
Aber Storys. Dazu kommen wir ja noch.
Ja.
In der Fortsetzung, nämlich bei dir im Podcast, wenn ich bei dir zu Gast sein darf und dann so ein bisschen auch verrate, wie wir das bei The Digital Helpdesk mit Content Repurposing machen.
Ja.
Und jetzt hole ich mir nochmal von dir oder für die Zuhörer, nämlich nochmal drei Dinge, die sie am besten angehen sollten, wenn sie heute begeistert zugehört haben, die Zuhörer. Christian, was würdest du vorschlagen? Du hast jetzt viel gelernt, sicherlich auch ein paar Learnings mitgenommen, was du anders machen würdest. Wenn jemand sagt, heute möchte ich loslegen, Content Repurposing ist super, wie sollte man starten?
Also ich glaube, es ist halt wichtig, sich erstmal für ein grundlegendes Format zu entscheiden. Und ich würde da eben Podcast oder Videopodcast empfehlen. Das ist auch das, was, glaube ich, den meisten am leichtesten fällt. Dass man erstmal, wie wir jetzt, ein natürliches Gespräch führt, wo man sich ein bisschen drauf vorbereitet. Der Interview-Podcast ist ja auch ein Klassiker. Da muss man nicht mal selbst den ganzen Content produzieren. Man hat gleichzeitig auch einen Partner, der auch ein Interesse daran hat, die Reichweite dieses Contents zu steigern. Also so ein Video-Podcast-Format, finde ich, ist ein super Start, um eine Basis zu haben, aus der man dann in der Zukunft schöpfen kann. Und das Zweite ist dann halt, das habe ich halt vielleicht auch zu spät gemacht, ist mir Hilfe dazu geholt, weil wenn man das dann versucht, alles selber zu machen, im ersten Jahr habe ich sehr wenige dieser Möglichkeiten nutzen können, weil mein ganzer Tag aus natürlich meinem normalen Job als Geschäftsführer einer SEO-Agentur plus dann Video produzieren und schneiden, dieses ganze zeitgleiche Repurposing und dann auch Spreading über die verschiedenen Plattformen, ging in der Form noch gar nicht. Und seit 2019 habe ich eben einen Kollegen, der zuerst als Praktikant bei uns angefangen hat, jetzt bei uns Vollzeit festangestellt ist, der eben nichts anderes macht, als Content wie diesen zu nehmen und dann zu schneiden, für Social Media zu betexten, Thumbnails zu generieren, auch ein großes Thema bei den verschiedenen Plattformen. Also einfach diese ganzen Themen dann umzusetzen. Ja? Und so kann ich mich jetzt theoretisch wieder darauf konzentrieren, so viel Content zu generieren, wie möglich. Und da bin ich natürlich gefragt. Aber das alles selber zu schneiden, das muss nicht sein. Also wenn man die Möglichkeit hat, entweder mit einem Partner, es gibt auch viele Freelancer, es gibt ja tolle Plattformen für Freelance-Projekte, Fiverr etc. pp. Da findet man auf jeden Fall jemanden, der einem da helfen kann. Und mittlerweile, muss man sagen, gibt es auch heute so viele unheimlich gute Tools. Also Canva zum Beispiel. Ja? Also niemand braucht mehr Photoshop-Skills oder Photoshop als Lizenz, um einen gutes Social-Media-Bild oder Vorschaubild oder so zu produzieren. Das kann man mit Tools wie Canva machen. Die haben mittlerweile sogar Video-Templates für gewisse Sachen. Also man braucht gar nicht mehr, für viele Sachen braucht man das gar nicht mehr. Aber ich würde es halt empfehlen, sich gleich Unterstützung zu holen, weil, wie gesagt, hätte ich das 2018 schon gemacht, wäre das Format, glaube ich, noch größer geworden und wäre ich vielleicht auch nicht so schnell ausgebrannt. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist eben, da schließt da dann auch dran an, nicht zu vergessen, nur Content produzieren und vielleicht noch in die richtigen Formate zu bringen, ist noch nicht der, also ist wie bei allem im Content-Marketing, noch nicht das Ende der Geschichte. Die eigentliche Arbeit fängt eigentlich an, wenn das Video fertig ist. man muss es promoten, man muss gucken, wie kriegt man es unter die Leute. Ich habe mittlerweile, das ist vielleicht auch noch ein, sozusagen fast ein Abfallprodukt dieser Lead-Generierung, mittlerweile einen Newsletter-Verteiler von mehreren tausend SEO-Interessierten, in die, denen ich dann auch solche Videos, wenn ich ein gutes Video mache, zu Flaschenpost zum Beispiel, haben die alle von mir eine E-Mail bekommen, hey, Riesendeal, ich habe ein Video gemacht, schaut euch das an, und so kann ich die Sachen anschieben. Ja, also das Marketing in Content-Marketing, ja, ist mindestens die zweite Hälfte, wenn nicht teilweise sogar noch viel mehr. Ja, und vielleicht auch eine Ad-Strategie, ja, wie kann ich den Content verwenden in Kampagnen, wie kann ich den für Kampagnen zuschneiden, wie kann ich damit mit einem Ad-Budget arbeiten. Ja. Das wäre vielleicht sogar noch ein weiterer Schritt, den ich bis heute noch gar nicht in der Form gemacht habe, außer um wiederum Leads zu beginnen zu produzieren. Aber diese drei Dinge, denke ich, um mal anzufangen, wirklich sich ein Format für ein Format entscheiden, dann eben gucken, dass man sich Hilfe sucht und immer eben auch an das Marketing zu denken und das große Ganze, wie du schon gesagt hast, die Zielstellung, worauf will ich eigentlich hinaus? Nicht nur Content produzieren, um Content zu produzieren.
Ich finde es ein super Abschluss, dass du nochmal den Distributionspart erwähnt hast. Ich glaube, die meisten kriegen einen Schock, wenn man denen immer sagt, ja, so viel, wie du investiert hast in die Content-Produktion, musst du eigentlich nochmal in die Distribution investieren. Dann sind die meisten geschockt, wenn sie dann mal kurz zurückrechnen, oh, ich habe ja irgendwie 20 Stunden für das E-Book gebraucht, soll ich das jetzt 20 Stunden promoten? Ja, wenn du alles mit einberechnest, du musst irgendwie im E-Mail-Marketing eine E-Mail schreiben und vielleicht hast du da irgendwie so einen Workflow und dann schickst du vielleicht die nochmal raus an deine Liste und dann hast du Social Media und musst Assets. Ja. Also,
man muss ja Partner recherchieren, denen du das anbieten kannst, die vielleicht auch eine E-Mail-Adresse haben oder eben Medienpartner sein können. Also das ist ja alles Arbeit und das ist aber am Ende das, was den wenn du guten Content hast, hast du dann die beste Chance, um im Seeding erfolgreich zu sein. Aber einfach nur guten Content da irgendwo abladen, das in der heutigen Zeit noch viel mehr als schon vor 5 Jahren zum Scheitern verurteilt.
Absolut schade. Und dann am besten gleich natürlich, also wie gesagt, Repurposing, und dadurch ist ja auch der Mehrwert dessen, dass man mal irgendwann so viel Zeit in die stundenlange Produktion gesteckt hat, noch mehr wieder gut wirtschaftlich rausgeholt, indem man repurposed. Also ja, Distribution auf jeden Fall mit einplanen. Christian, das war fast eine ganze Stunde super spannender Content zu Content Repurposing. Und der erste Teil unseres Content Repurposing Crossover von The Digital Helpdesk und deinem SEO-driven Podcast von Digital Effects. Wenn man jetzt, abgesehen von dem Podcast, mit der Folge dann mit mir, die man sich auch anhören sollte als zweiten Teil und der Perspektive von mir, wie man Content Repurposing auch noch machen kann, abgesehen davon, wo findet man mehr über dich? So, hau mal so ein paar Quellen, ein paar Links raus, die man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man sich für mehr von dir interessiert.
Ja, also zum einen, wie gesagt, der SEO-driven YouTube-Channel. Einfach mal SEO-driven in einem Wort, SEO-DRIVEN, bei Google eingeben, dann findet man das relativ schnell. Und dort findet man dann natürlich auch den zweiten Teil mit Ben, aber auch eben die mittlerweile fast 400 anderen Videos, die ich schon angesprochen habe. Zum zweiten dann natürlich die Agentur Digital Effects und da vor allem auch das Angebot an alle Zuhörer, wer sagt, okay, ich möchte vielleicht SEO betreiben, ich möchte da besser werden, ich will vielleicht auch lernen, wie ich meinen Content, den ich schon produziert habe, für SEO nutzen kann, dann einfach mal auf digitaleffects.de/SEOcheck in einem Wort gehen und die Website dort einreichen und wir kommen dann auf euch zu, um dann mit euch zu besprechen, wo eure größten Potenziale liegen. Evergreen Content werdet ihr sicherlich bei uns dann auch wieder hören. Und natürlich sonst kann ich allen auch noch LinkedIn empfehlen, wer wirklich mit mir persönlich in Kontakt kommen will, einfach mal bei LinkedIn nach Christian B. Schmidt suchen. Da findet man mich auch und wird dann auch jeden Tag mit netten Snippets sozusagen aus meinem Content Repurposing versorgt.
Alles klar, dann haben wir jetzt 3 spannende Links für die Shownotes. Also, egal auf welcher Plattform ihr seid, schaut in die Shownotes, da findet ihr die direkten Links. Manchmal sind die auch anklickbar, je nach Plattform. Dann kommt ihr ganz schnell dorthin, wo ihr hinkommen wollt. Christian, ich bedanke mich vielmals für die spannende Stunde und freue mich schon auf die im Anschluss folgende Session für deinen Podcast. Und allen anderen wünsche ich, dass sie sich jetzt ans Repurposing machen. Und danke fürs Zuhören.
Danke gleichfalls und bis demnächst.
Danke, Christian. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.